Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Ja, schönen guten Morgen. Sebastian Hirsch, mein Name, Finanzvorstand der Grenke AG.
Heute sehe ich drei Hauptthemen mit Ihnen zu besprechen. Einmal natürlich Grenke Q3-Zahlen, zweitens Corona-Lockdown und Co-Auswirkungen und drittens natürlich ein Update des von Ihnen beauftragten Bilanzprüfungsberichtes. Fangen wir gleich mit der Entlastung des Prüfungsberichtes von KPMG an. Kurz die Vorgeschichte. Ihre Aktie litt, ich nenne es mal, unter einer Art Wirecard-Angst, nachdem der britische Investor und Leerverkäufer Fraser Peering Ihnen vorwarf, dass bei Grenke ein wesentlicher Teil der Liquidität in der Bilanz nicht existiere. Daraufhin hatte Grenke KPMG mit einer Sonderprüfung beauftragt. Die Wirtschaftsprüfer bestätigen nun, dass Grenke Bankguthaben, also Bankguthaben ist da. Was war denn der Vorwurf und was hat KPMG jetzt genau bestätigt?
Vorwurf war schlicht und einfach, dass unsere Zahlungsmittel, unser Cashbestand nicht existent wäre, völlig aus der Luft gegriffen. Und was KPMG dann gemacht hat, das nennt man Saldenbestätigung, das heißt, es wurden alle Kreditinstitute, Banken angeschrieben des Grenke-Konzerns, wo wir Zahlungsmittelbestände, Guthaben unterhalten. Und diese haben dann das zurückbestätigt. Das ist in einem internationalen Konzern, der in vielen Ländern auf der ganzen Welt tätig ist, ein etwas komplexeres Unterfangen, weil es postalisch versendet wird, zurückbestätigt werden muss. Deswegen dauert das etwas länger, als man sich das gerne wünscht. Da hatten wir auch zwischenzeitlich unsere Bundesbank-Kontoauszüge sozusagen gepostet, weil ja ganz klar 80% des Zahlungsmittelbestands allein bei der Deutschen Bundesbank liegen und von daher dieser Vorwurf völlig absurd war von Beginn an. Zwischenzeitlich ist der Bericht dafür da, KPMG hat das bestätigt und damit ist das auch dokumentiert und endgültig ausgeräumt.
Also ist diese Geschichte damit vorbei oder brodelt da noch was? Muss da noch was geprüft werden oder noch bestätigt werden? Und werden Sie rechtliche Schritte einleiten gegen Peering?
Die Zahlungsmittelgeschichte ist damit vorbei. Die andere Prüfungen laufen noch. Es gab ja noch weitere Themen, die adressiert wurden, die sind noch am Laufen und wir werden uns dann dazu äußern, sobald belastbare Ergebnisse vorliegen. Und inwieweit wir rechtliche Schritte einleiten, das überprüfen wir, das behalten wir uns vor und werden das zu gegebener Zeit tun. Momentan hat die Sacharbeit, die Aufklärung und vor allen Dingen der Blick nach vorne in unserem Geschäft oberste Priorität.
Ja. Was wird sich denn bei Ihnen, bei Ihrem Franchise-System nun ändern? Sie haben ja damit im Prinzip neue Märkte erschlossen. Also jemand anders hat die Geschäfte gestartet, franchise-mäßig, also zum Beispiel CTP, Handels- oder Beteiligungs GmbH. Und nach ein paar Jahren, 3, 4, 5, dann hat Grenke die Geschäfte übernommen. Warum eigentlich dieser Umweg?
Ja, was heißt Umweg? Das war ein Modell, das uns geholfen hat, neue Märkte schnell zu erschließen. Man muss die Zeit sehen, aus denen das Modell stammt. Im Jahr 2002, 2003, da war Grenke deutlich kleiner, relativ frisch an der Börse. Und den Weg dann auch Zusammenarbeit mit Finanzinvestoren zu gehen, über externe Firmen, die dann nicht dem Grenke-Konzern angehören, gerade in den ersten Jahren, damit dynamisch wachsen zu können und dann zu entscheiden, übernehmen wir diese Gesellschaften oder nicht, war vernünftig. Und nun müssen wir aber heute schauen, wie groß wir geworden sind, mit einer Bilanzsumme von über 7 Milliarden, mit solidem Geschäft, solidem Bestandsgeschäft, profitablem Bestandsgeschäft und haben uns diese Frage natürlich jetzt auch ausführlich gestellt und gesagt, wir können das auch ohne externe Finanzinvestoren, wollen aber dennoch den unternehmerischen Spirit behalten, das heißt die lokalen Geschäftsführer, das lokale Team als Start-ups führen, das müssen wir unbedingt erhalten, weil nur so die Dynamik in den ersten Jahren aufrechterhalten bleibt, sodass es ein Thema ist, es war in der Vergangenheit erfolgreich, hat uns bis hierhin gebracht und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir einen anderen Weg gehen können aufgrund unserer Größe, unseres Volumens, unserer Expertise, die wir durch dieses Modell auch gesammelt haben und wollen so zuversichtlich nach vorne schauen und weitere Märkte erschließen.
Nochmal schnell noch kurz zur Rolle von Herrn Grenke, also dem Gründer. Er ist ja jetzt nicht mehr Aufsichtsrat. Was hat man ihm vorgeworfen? Und hat er sein Aufsichtsratmandat jetzt nur ruhen lassen oder ganz beendet?
Aufsichtsratmandat von Herrn Grenke ruht, wie den Medien zu nehmen ist. Und wir beschäftigen uns hier ganz vernünftig mit der Sacharbeit. Auf der einen Seite wollen wir schnell zu Ergebnissen kommen. Prüfer sollen schnell Ergebnisse liefern. Auf der anderen Seite ist Gründlichkeit gefordert. Und von daher werden wir uns diesen Themen äußern, sobald belastbare Ergebnisse vorliegen und das Aufsichtsratsmandat von Herrn Grenke, wie gesagt, das ruht.
Ja, okay, ein Satz trotzdem noch dazu. Das Handelsblatt berichtet, demnach sei Grenke in den Fokus der Financial Intelligence Unit, der FIU, geraten, also der Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls. Was ist das für ein Vorgang?
Ja, die Vorgänge sind uns im Einzelnen nicht bekannt. Die FIU hat nach meinem Kenntnisstand bisher mit uns keinen Kontakt aufgenommen. Es ist aber völlig normal, dass in Einzelfällen Finanzdienstleistungsinstitute, Banken dort auch in Vorfällen genannt werden. Die FIU tausende Fälle jedes Jahr, sind Einzelfälle, wo wir genannt werden. Uns sind diese Fälle nicht bekannt. Die FIU hat bisher mit uns keinen Kontakt aufgenommen. Auch anderweitig haben wir zu diesen Fällen keine weiteren Informationen. Und nochmal, es kann immer wieder vorkommen, dass Sie als Finanzdienstleister, als Bank, als Zahlungsverkehrsdienstleister in solchen Fällen genannt werden. Von daher ist das nichts Ungewöhnliches und normale Geschäftspraxis für uns. Und wir werden uns dazu äußern, wenn sich bei uns jemand meldet, wenn Sachverhalte klar sind. Das ist bisher nicht der Fall.
Sie sind jetzt CFO und jetzt gibt es bei Grenke auch noch einen neuen Posten als Risk Officer, also CRO. Welche Aufgabe soll der CEO nun kontrollieren?
Ja, was heißt kontrollieren? Wir wollen die Governance und die Compliance stärken und der CRO wird allen anderen Vorstandsmitgliedern die Möglichkeit geben, ihre operativen Tätigkeiten ganz unabhängig und klar zu fokussieren und dann, wie auch beschrieben, für die Themen Risikocontrolling, Compliance und Recht verantwortlich sein, sodass dieses Bündel dort verankert ist und das wird im Zusammenspiel mit den anderen Vorständen, denke ich, gut funktionieren und gibt uns klare Strukturen, klare Ordnung und auch Transparenz nach außen in Richtung Governance.
Ja, noch kurz ein Hinweis zur Entwicklung des Aktienkurses, das ja auch für die Aktionäre wichtig. Im Hoch im Februar 2020 über 100, dann kam Corona, tief im März 43 Euro, Juni wieder bei 80, dann kamen die Peering-Vorwürfe und die Wirecard-Angst, so eine Art Panikmodus. 15. September 26 Euro, jetzt wieder bei 30. Was hat denn dieser Vorgang an Marktkapitalisierung gekostet, beziehungsweise Kosten generell verursacht an Beratung und Anwaltskosten?
Ja, Vorgang an Marktkapitalisierung gekostet hat sozusagen, kann man zumindest am Aktienkurs ableiten. In allererster Linie haben wir Vertrauen verloren, es wurde uns genommen und das wollen wir zurückgewinnen. Das ist das, wofür, denke ich, der Aktienkurs auch ganz gut steht. Da arbeiten wir daran, dass wir das Vertrauen unserer Aktionäre, unserer Investoren zurückgewinnen. Das sind wir dem Unternehmen schuldig, allen Aktionären, unseren Mitarbeitern, auch unseren Kunden. Und daran werden wir arbeiten. Und natürlich kostet solch eine Phase auch Geld, Beratungskosten. Ich kann da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Wir haben ja unsere Kostenstrukturen gesehen. Wir haben die Kosten sehr, sehr gut im Griff. Und trotz dieser unerwarteten Beratungskosten, die wir durchaus haben und hatten, sind die Kosten unterhalb des Vorjahresniveaus, sodass wir da wieder mal bewiesen haben, dass wir effizient wirtschaften, ein starkes und stabiles Geschäft haben.
Haben Sie durch die Shortseller und die Bilanzvorwürfe dadurch Kunden oder Partner verloren, so nach dem Motto, na, schauen wir mal, was da kommt?
Wir haben Kunden, einen Partner, ein gutes Verhältnis, teilweise sogar Rückendeckung erhalten von Kunden und Partnern, sodass das so nicht bestätigen kann. Sie haben natürlich Gespräche, wir sind im Dialog mit unseren Kunden, weil das wahrgenommen wird. Aber für unsere Kunden und Partner ist ganz essentiell, in so einer Situation, auch in der Covid-19-Pandemie, einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben, der auch in so einer Phase weiterfinanzieren kann, der auch für Investitionen sorgen kann, für wichtige Güter, die die Kunden, die KMUs brauchen und der auch zur Seite steht mit beispielsweise Stundungsvereinbaren in solchen schwierigen Phasen. Das ist für die Kunden wesentlich wichtiger als so eine Shortseller-Attacke, wenngleich es natürlich zu Gesprächen führt und wir den Dialog natürlich gehen, wir den nicht scheuen und da im guten Austausch mit unseren Kunden und Partnern stehen.
Es ist ja alles verwebt. Jetzt gehen wir damit auch gleich zum Thema Corona über. Q3 im Sommer war ja Corona irgendwie im Urlaub und jetzt ist Europa wieder im Lockdown. Welche Corona-Auswirkungen hat denn Grenke beim Leasinggeschäft und bei anderen Finanzgeschäften? Also wie hoch ist Ihre Risikovorsorge?
Die Corona-Auswirkungen sind auch vielschichtig. Die Risikovorsorge haben wir in diesem Jahr deutlich erhöht. Das ist allein an unserer Schadensquote abzulesen, die jetzt für das gesamten ersten 9 Monate bei 2,4% liegt. Wir gehen im Gesamtjahr von 2,3% aus, ein deutlich höherer Wert als in unserem Geschäft in den letzten Jahren normalerweise üblich. Da lagen wir um die 1,5%. Allein das zeigt, dass wir natürlich Risikovorsorge betrieben haben und das hat zwei Komponenten. Zum einen natürlich vermehrte Schäden, aber auch vermehrte erwartete Risikovorsorge, die Sie nach IFRS bilden müssen, sodass wir hier auch eine Vorsorge im Sinne der Vorsicht betreiben und völlig zu Recht, wie Sie sagen, dass die Risikovorsorge hier deutlich höher ist. Wir haben jetzt 8 eingestellt an Risikovorsorge und sind für das Gesamtjahr bei 161,8 Millionen und im Vergleich zum Vorjahr waren wir bei 92,8 Millionen. Das ist der eine Punkt. Ich denke, da sind wir gut aufgestellt. Wir haben auch in unseren Modellen schon Krisen erlebt, die Finanzkrise zum Beispiel, auch wenn die Finanzkrise anders war als jetzt die Corona-Pandemie. Deswegen gehen wir mit Bedacht ran und zusätzlicher Risikovorsorge, gerade auch für gestundete Verträge. Der zweite Punkt ist ganz klar die Entwicklung des Neugeschäftes. Hier sind wir aber in der sehr, sehr guten Situation, dass wir eine gute Liquiditätssituation haben, unser Neugeschäft aktiv steuern können und daher auf jedwede Szenarien vorbereitet sind und ganz seriös und manifest kann momentan niemand sagen, wie die nächsten Monate und auch die nächsten Wochen werden. Das hat in den letzten Tagen eine Dynamik gewonnen und wir sind darauf eingestellt, auf verschiedene Szenarien und müssen dann reagieren und das werden wir auch tun, so wie wir es im Übrigen im Frühjahr auch getan haben.
Das Geschäft mit Laptops für Homeoffice müsste doch eigentlich ohne Ende boomen, oder?
Ja, das ist richtig. Es gibt Branchen und bei uns dann auch Objektkategorien, wo sie die Pandemie nicht spüren oder sogar das Gegenteil. Im Medizinbereich, im Office-Equipment für Homeoffice natürlich und in anderen Bereichen haben sie natürlich den gegenteiligen Effekt. Das ist so, das ist ein Geschäftszweig, der momentan funktioniert, aber die haben eben doch viele Branchen, die unter der Corona-Pandemie leiden, sodass das nicht voll kompensiert werden kann und auch die Nachfrage in so einer Situation ganz einfach niedriger ausfällt, weshalb man nicht davon ausgehen kann, dass diese Mehrnachfrage in den Branchen, in den Objektkategorien das komplett auffängt. Aber es ist richtig, es gibt Kategorien, wo durchaus das Geschäft steigt.
Ja, aber nochmal ein Satz dazu, Sie sprachen ja davon, dass Sie Stundungen haben. Wie viel Prozent der Aufträge betrifft das oder mit wie viel rechnen Sie noch? Europa ist ja jetzt wieder im Lockdown bzw. Lockdown-Light, Vorbereitung auf noch härtere Lockdowns. Mit welchen Auswirkungen rechnen Sie und wie viel Prozent haben Sie jetzt schon an Auswirkungen?
Ja, Stundung ist die Frage, was heißt Auswirkungen? Wir haben ungefähr 1 Million laufende Leasingverträge, ungefähr 50.000 Verträge davon finden sich im Stundungsmodus. Was heißt jetzt Stundung? Stundung heißt in allererster Linie für uns, dass wir eine Brücke schlagen für unsere Kunden, diese Zeit zu überbrücken und danach hoffentlich wieder wirtschaften zu können, nicht nur ihre Leasingvertragsraten zu bedienen, sondern vor allen Dingen ins Wirtschaftsleben wieder einzusteigen, wenn der Coronavirus endlich beherrschbar wird für die gesamte Welt, die gesamte Gesellschaft und eben auch für das wirtschaftliche Leben. Deswegen ist die Stundung ein wichtiges Mittel und ein Beitrag, den wir leisten können und auch wollen, unseren Kunden zu helfen. Aber natürlich bedeutet Stundung auch erhöhte Risikovorsorge, erhöhte Aufmerksamkeit beim Thema Risikovorsorge. Es wird nicht so weit gehen, dass es gleich ein Frühindikator ist für einen schlechten Vertrag, aber wir haben natürlich Vorsorge betrieben und allein für die gestundeten Verträge haben wir ungefähr 50 Millionen an Risikovorsorge eingestellt per Ende September, um in dieser Tatsache auch Rechtfertigung zu tragen, bilanziell. Am Ende wird man sehen, inwieweit dieser Betrag notwendig ist, aufgelöst werden kann. Je mehr Kunden die Brücke gelingt durch die Stundungsvereinbarung und durch andere Maßnahmen, die ja auch gerade gestern wieder sehr intensiv in der Politik besprochen wurden, desto besser ist es für alle. Aber wir haben, wie gesagt, Vorsorge getroffen und sind zuversichtlich, dass die Stundungen wirksam sind.
Schauen wir in die Q3-Bilanz. Der Periodengewinn liegt bei 17,7 Millionen Euro nach 35,6 2019. Das Zinsergebnis stieg um 2,5 auf 96 Millionen Euro nach 93,6, soweit die Zahlen. Und damit auch über dem Vorjahr. Wieso hat sich der Periodengewinn quasi halbiert und warum ist das Zinsgeschäft in der Pandemie besser als vor einem Jahr?
Ich fange mal mit dem Zinsgeschäft an. Wir haben ein solides, starkes Bestandsgeschäft, schließen auch sehr gutes Neugeschäft ab und das trägt uns natürlich auch in der GmV, sodass wir vor allen Dingen aus dem Bestand und dem guten Wachstum, den guten Wirtschaften der letzten Jahre hier profitieren, weshalb das Zinsergebnis in Summe höher ausfällt, als es im Vorjahr der Fall war. Wir sind ja auch im Q4 und im Q1 noch mit sehr hohen Neugeschäftszahlen präsent gewesen, haben dann im Q2 niedrigere Neugeschäftszahlen geschrieben. Auch das Q3 war mit 75% im Vergleich zum Q1 diesen Jahres sehr, sehr gut. Deshalb ist dieser Anstieg hier erklärbar. Insgesamt ist aber natürlich auch zu sehen, dass der Anstieg niedriger ausfällt, als es in den letzten Jahren der Fall war. Wir die niedrigere Neugeschäft, das niedrigere Volumen sehen. Wir haben eben die Risikovorsorge angesprochen. Wir haben eine deutlich erhöhte Risikovorsorge gebildet aufgrund der Pandemie, was natürlich insgesamt das Ergebnis drückt. Wir haben stabile Kosten. Wir haben bisher alle Mitarbeiter an Bord gehalten, keine Corona Corona-bedingten Entlassungen vorgenommen, weil wir zuversichtlich sind, dass es weitergeht, dass wir nach vorne blicken, und das wollen wir mit unserer Mannschaft, weil nicht so schlimm als dann Leute einlernen zu müssen. Das war noch nie unser Stil, im Übrigen auch nicht in der Finanzkrise. Deswegen wollen wir unsere Leute an Bord halten, gemeinsam durch diese Strecke gehen und dann wieder durchstarten. Und das insgesamt führt dazu, dass wir auch in dieser Phase einen Gewinn ausweisen, was, denke ich, insgesamt beachtlich ist. Aber natürlich ist der Gewinn niedriger als im Vorjahr.
Sie sagten ja vorhin, Ausblick ist schwierig. Bis wohin wagen Sie den Ausblick? Mit welcher Prognose?
Ich habe vorhin die Schadensquote schon angekündigt mit 2,3% ungefähr in dem Bereich, wo wir jetzt sehen. Wir sehen aktuell und kalkulieren intern in einem Neugeschäftsniveau von um die 60%, also ungefähr 60% des Vorjahresniveaus für das Q4. Wenngleich, wie ich schon erwähnt habe, die aktuelle Dynamik einen Ausblick kurzfristig sehr, sehr schwierig macht, und das ist natürlich dann auch langfristig schwieriger. Sobald sich hier Klarheit ergibt, werden wir uns auch dazu äußern und wollen natürlich auch ins nächste Jahr ganz klar mit einer soliden Planung, mit einer soliden Geschäftsplanung gehen. Bis dahin wird sich sicherlich noch einiges ergeben, einiges an Klarheit im Sinne der Annahmen werden da sein, und dann ist Planung hoffentlich verlässlich möglicher als das aktuelle.
Hirsch, vielen Dank für Ihre Statements. Danke Ihnen.
Dankeschön.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.